So, und dieser Widerstand hat sie nicht aufgehalten und hat uns nicht aufgehalten. So, und wir danken dem Herrn, dass er euch Freiheit dazu gegeben hat, dass er euch den Mut gegeben hat, dass er trotz aller Widerstände, die ihr immer wieder ja auch erlebt, dass ihr trotzdem auf dieser Bahn zieht. Ich sage bei der Gelegenheit mal ein Bild, was wir heute Morgen in dieser vorbereitenden Gebetszeit hatten, nämlich dass ihr wisst das alle von der Winterolympiade, die jetzt kurz vorher war. Ich habe ein Video gesehen und Birgit hatte diesen Eindruck von einer Skispringerin und zwar oben auf der Schanze. Und sie stand da, bereit zum Absprung, bereit fokussiert zu sein, bereit den weitesten Sprung zu machen und jemand von der Organisation kommt von der Seite und lenkt sie ab. Und sie verpasst diesen Sprung in der Anschubphase. So, das sind Aufhaltungen im Natürlichen, aber es sind auch Aufhaltungen, die wir im Geistlichen erleben. Ich danke euch, dass ihr euch nicht habt irritieren lassen. Und dass wir alle diesen Absprung auf dieser Schanze gekriegt haben. So, und dass wir einen weiten Sprung gemacht haben. Das ist wirklich eine wichtige Sache.
Amen. Also sie waren tatsächlich aufgefordert worden von Leuten, diese Veranstaltung abzusagen. Und sagen wir mal so, das wäre doch echt schade gewesen, oder? Das wäre doch echt schade gewesen. Lass uns ihnen mal einen Applaus geben, weil das haben sie wirklich gut gemacht.
So, mit Ihnen danken wir natürlich den Leuten, die hier wirklich mächtig gearbeitet haben, die heute hier alles wieder aufgeräumt haben, gestern aufgeräumt haben, die die Stühle gestellt haben, die leeren Flaschen eingesammelt und was alles und die Toilette repariert haben. Was für ein Segen. So, wir danken euch herzlich, die repariert und geputzt haben. Und dann dieses Lobpreisteam. Ihr müsst einfach noch mal aufstehen. Steh mal auf. Hey, Ivy. Yes. Yes. Hey. Hey. Ich bewundere diese Frau, die im Rollstuhl eigentlich sitzen sollte. Und weißt du was? Sie schlägt da oben die Pauke. Amen.
Amen.
So, das ist wirklich kostbar gewesen für uns. Wir danken euch, Daniel. Und dann will ich euch noch was sagen. Hier ist eine Gotteshausliebhaberin. Das ist die Erika. Die Erika ist die, die hier mit dem kleinen Wägelchen rumsaust. Und die Erika ist jetzt
96.
So. Wenn du jammerst, dass dir irgendwas wehtut, so wie ich manchmal, Erika ist immer da und sie scheut keinen Weg. Und das Beste ist, Erika hat sich einen Schofa gekauft.
Amen. Ja. Mein Leben besteht im Danken für Gott. Ich brauche nicht bitten, ich brauche nur danken.
Amen. Sie hat eine sehr bewegende Lebensgeschichte. Wenn ihr mal mit ihr sprecht, vielleicht dürft ihr was davon hören. Ich habe sie bei der letzten Konferenz gefragt, wie ist denn das, wie kriegst du uns denn da immer so mit Gottes Haus und den Livestreams? Und dann hat sie gesagt, ich habe doch einen Laptop, ich habe doch einen Computer. Und dann habe ich gedacht, wow, echt cool. So, und Erika hat den Wunsch, dass sie 100 wird. Also sprecht mit ihr, lasst euch Hände auflegen.
Amen, Amen, Halleluja, Halleluja. Ja, wir sind voller Dankbarkeit. Wisst ihr, Orte, wo der Heilige Geist wirklich willkommen ist, also wirklich willkommen ist, nicht blablamäßig, sondern ganz real, es gibt gar nicht so viel in Deutschland. Und das ist hier ein Boden, der ist seit Jahrzehnten präpariert. Ja? Und hier ist wirklich eine Freiheit, die einfach genial ist. Im Gebet, in der Fürbitte, in den Predigten, im Lobpreis. Halleluja. Heute bei der Gebetszeit haben wir dafür gebetet, die besten Jahre kommen noch. Die besten Jahre kommen noch. Halleluja. Sie sagen immer, ihre stärkste Zeit war Ende der 90er, Anfang 2000. Im Namen Jesus sprechen wir aus, die besten Jahre kommen noch. Halleluja. Yes.
Wir haben gerade mal überlegt, ob wir niemanden vergessen haben. So, ich danke diesen Technikjungs da hinten. Die retten mich immer. Hey, ich liebe das, wenn hier aus dem Ding zeitnah ein Ton rauskommt und es mein Ton ist. So, wir danken allen, die wirklich das hier vorbereitet haben, die das im Herzen getragen haben. Wir danken euch, wenn ihr dafür gebetet habt. Wisst ihr, nichts geht ohne Gebet. Alle Dinge werden im Gebet entschieden. Wir danken denen, die gestern Abend unsere Fänger waren. Das ist ein Job, du, den möchte ich ja nicht machen. So, die waren echt fit. Und Philipp hat durchgehalten mit ein paar Leuten bis zum Schluss. Das hat uns getragen. Weißt du, wir können zwar beten, aber der Lobpreis macht Bahn dem König. Versteht ihr? Nicht wir können das alles irgendwie packen, sondern wir bestehen aus dieser Vielfältigkeit, wir bestehen aus dieser Einheit, die dann empfindet und weiß, jetzt ist die Zeit, dass wir da durchpressen müssen. Und deshalb danken wir. Oh, und dann danke ich euch, dass ihr gekommen seid.
Ich danke dir, dass du mitgekommen bist. Ja.
Mir blieb ja nichts anderes übrig.
Halleluja. So, ein paar kleine Informationen noch, die ich euch weitergeben wollte. Da hinten der Buchladen ist nach der Veranstaltung wieder offen. Da findet ihr noch ein paar Bücher, auch zum Sonderpreis von uns. Und wir freuen uns, wenn ihr was mitnehmt. Erstens ist es günstig, zweitens ist es für uns gut, wenn wir es nicht wieder mitnehmen müssen. Drittens ist es einfach ein Segen auch, wenn wir unsere Bücher verkaufen, weil wir damit uns natürlich auch teilweise finanzieren. Dann da hinten auf dem Extratisch ist Salböl. Wir haben das mehrfach jetzt aufgefüllt. Es ist wieder welches da. Also herzlichen Dank, wenn ihr auch da reichlich das mitnehmt. Und dann natürlich ist da jetzt von Christian und Marita der Schofa-Stand aufgebaut. Ihr habt schon gehört, da kann man was kaufen. Und beim Schofa müsst ihr Folgendes berücksichtigen. Das ist eine Waffe, die du für dein Leben kaufst. Du musst wirklich merken, das ist deins. Ich sag mal so, das muss dich finden. Ja? Und wir erachten es als sehr wichtig, dass man, wenn man dazu ein Verständnis hat, dass man wirklich mit dem Schofa entsprechend dabei ist. Ja? Wir hatten eine Veranstaltung, da ging es um Gideon, da hatten wir gedacht, wir brauchen exakt 300 Bläser. Haben das dann aufgeteilt, extra mit so Pepperle und mit drei Gruppen und so weiter. Und eine sechsjährige kam mit ihrem Papa und Tränen in den Augen bei der Veranstaltung und hat gesagt, sie hat ihr Schofa zu Hause vergessen. Ja, und dann hat jemand vorgeschlagen, geh doch mal runter zu Marita und frag, ob sie dir eins leihen darfst. Ey, wir hatten keinen, der mehr gestrahlt hat bei dem Schofa als die Kleine. So, also ihr habt es gehört, von 6 bis 96 ist es alles möglich beim Schofa-Blasen. Also fühl dich herzlich eingeladen, da nochmal vorbeizuschauen. Die haben auch Matzen dabei und sie haben Folgendes dabei. Ich habe ja gestern hier ganz kurz über Talit gesprochen. Ne? Ich zeige euch das mal. Also nicht, dass ihr denkt, ich würde zu Hause so beten. Ja? Meine Frau kann bestätigen, dass ich nicht so bete. Aber es ist etwas, was trotzdem stark ist. Wir nutzen das gerne für prophetische Sachen. Ich hatte hier über Kanaf gesprochen und so weiter, ja, mit den Tzitzit. Diese Talitz, das ist eine sehr interessante Geschichte. Wenn du Interesse daran hast, einen zu erstehen, da hinten an diesem Schofa-Stand kannst du einen kaufen. Die haben welche mitgebracht. Original Gebetsschal aus Israel. Stolz hergestellt im Heiligen Land, steht drauf. Halleluja. Wir hatten schon Veranstaltungen, wo wirklich sich das so entwickelt hat, dass dieses Berühren von dieser Quaste, von dieser Ecke, tatsächlich die Leute kamen, weil die ein Verständnis dafür haben, was damit verbunden ist für Heilung. Und das hat sich dann so eine Eigendynamik entwickelt. Das ist echt sehr interessant, wie der Herr dieses Ding braucht. Jesus hat so ein Ding getragen. Ne? Halleluja, sonst hätte nämlich die blutflüssige Frau schlecht da anfassen können. Okay, gut, das kannst du da also kriegen. Und etwas ganz, ganz, ganz Spezielles. Wir haben ja da einen Adler, ne? Also den habt ihr alle schon gesehen, glaube ich. Okay. Ich habe mir einen Adlergürtel besorgt. Mit einer Adlerschnalle. Und ich spreche gerne darüber, dass das wirklich gut ist. Der Gürtel der Wahrheit. Der Adler, der steht für Prophetie, für das Prophetische. Ja? Und dann habe ich Christian gesagt, er muss sich diese Adlergürtel besorgen und entsprechend verkaufen. Und er hat welche dabei. Das ist wirklich richtig gut. Weil, wie soll ich mal sagen, du bist gegürtet mit dem Symbol der Prophetie. Also für mich ist das eine wichtige Sache. Gestern stand ich da an dem Verkaufsplatz hier mit den Gürteln. Stand jemand neben mir und sagte, was? 150 Euro? Ach, da steht ja drauf Adlergürtel Silber. Ist wahrscheinlich echtes Silber. 150 ist die Längenangabe. Also keine Bange, es ist nicht so teuer. Ja. Schaut hinten mal hin, ich finde das super mit dem Adlergürtel, weil das ist etwas, was wirklich stark ist. Halleluja. So, dann, das könnt ihr euch besorgen, möchte ich euch wirklich noch motivieren, zum Abschluss hier ein Foto zu machen von diesen beiden Blumensträußen mit darüber, Jesus ist Herr. Also fühlt euch da wirklich eingeladen, das zu fotografieren, weil das ist etwas, was ihr wirklich festhalten könnt und mitnehmen könnt. Gut, und jetzt komme ich zu einem sehr wichtigen Punkt. Wir haben ja gerade gehört, dass wir dankbar sind, dass wir hier sein können und dass die Gemeindeleitung aufgefordert wurde, die ganze Veranstaltung abzusagen und so weiter. Wir wollen wirklich jetzt aber großzügig für die Gemeinde geben, weil es ist ein Ort, wo der Heilige Geist wirklich willkommen ist und nicht nur das, sondern wo er wirken kann, wo das freigesetzt ist. Freigesetztes Wirken des Heiligen Geistes. Diese Gemeinde hat über Jahrzehnte einen hohen Preis dafür bezahlt. Verunglimpft, beschimpft, ausgegrenzt, wirklich. Wir haben gesagt, im ganzen Umkreis hier wird vor ihnen gewarnt. Das geht uns genauso. Interessant, ne? Sehr interessant. Aber wir sind Leute, die vom Herrn empfangen haben während dieser kurzen Zeit hier. Und wir wollen diesen Ort segnen, wir wollen die Gemeinde segnen und wir wollen wirklich einfach, ich möchte euch bitten, großzügig zu geben. Großzügig zu geben, weil sie Leute sind, die auch großzügig dem Heiligen Geist Raum geben. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Amen. Amen. Herr, wir danken dir dafür, dass du hier diesen Ort bereitet hast. Wir danken dafür, dass hier ein Ort ist, wo du willkommen bist, wo du wirken kannst, wo dir keine Benimmregeln oder Fesseln angelegt werden, was du darfst und was du nicht darfst und wie lang und wie kurz und bitteschön so und nicht anders. Nein. Hier ist ein Raum und ein Ort, wo du tun kannst, wie es dir auf dem Herzen ist, wie du willst. Menschen segnen kannst, wirken kannst. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir für Karin und Bernd und ihr gesamtes Team, alle Mitglieder hier in der Gemeinde. Alle, die hier aktiv sind und hier rein ihr Leben geben, die investieren, die mitarbeiten und so weiter. Es ist ein Werk, was du hier hast. Und wir danken dir für die Gemeinde und wir sprechen aus, dass sie prosperieren, dass sie weiterkommen, dass in der Tat die besten Jahre noch vor ihnen liegen. Und wir wollen heute hier in diese Gemeinde investieren, indem wir ein ordentliches, ordentliches Opfer einlegen. Amen? Amen. Okay. Wunderbar. Lasst euch da herzlich zu motivieren. Yes. Wir kommen ja durchaus im Land rum und wir wissen, wie soll ich mal sagen, wie verhalten es an sehr, sehr vielen Orten ist, wenn es um das Wirken des Heiligen Geistes geht. Ja. Ich habe gesagt, meine Tochter ist in einer Gemeinde, war in einer Gemeinde, da war es so, dass die Gottesdienste auf die Sekunde geplant waren. Nicht mal mehr auf die Minute, sondern auf die Sekunde geplant waren. Wie lang der Lobpreis ist, wie lang die Absagen sein müssen oder Ansagen sein müssen und die Predigt und so weiter. Auf die Sekunde getimed. Das ist etwas, das finden wir einfach krank. Das finden wir krank. Wie kann man, wenn man so eine starre menschliche Planung hat, erwarten, dass der Heilige Geist sich dort bewegt? So, und wenn man dem Heiligen Geist Raum gibt, dann ist die ganze Sache, wie soll ich mal sagen, man steht auf dem Wasser. Es ist ein wackeliger Grund. Du weißt nicht, wie es geht. Du weißt nicht, wie es führt. Du musst spontan sein. Du musst dich darauf einstellen können. Ja, nichts mit vorgeplant. Und das ist gut, wenn es solche Orte gibt, die das wirklich festhalten. Wir glauben, dass sehr viele Orte entstehen werden in den vor uns liegenden Jahren. Halleluja. Aber guck, in der Regel ist das etwas, was in Hausgemeinden und so weiter ist. Aber hier haben wir eine Gemeinde, die das trägt. Und das ist etwas Besonderes. Wir danken euch von ganzem Herzen für das, was ihr hier investiert habt. Amen. Halleluja. So, jetzt ist es meine Freude, die Sprecherin des heutigen Morgens anzusagen. Ha? Ich bin ganz brav. Ich kenne die schon länger, die ist wirklich gesalbt. Okay. Ich habe nicht gedacht.
Er meint damit, dass ich zu Hause gesalbt mit ihm spreche. Manchmal mit Handauflegung. Yes. Wisst ihr, was ich schätze? Dass man einfach in dieser Freiheit auch fröhlich sein kann, wegen einer kleinen Bemerkung. Wir sind nicht so stockbieder. Wenn du gedacht hast, wir sind nur so, dann hast du was anderes jetzt gesehen. So, ich darf heute Morgen nochmal meine Werbung fortsetzen. Hey, diese Werbung für diesen wunderbaren Heiligen Geist, diese Leuchtkraft, diese Farbe, die er in dein und mein Leben gebracht hat. Was für eine Gnade, was für ein, was tragen wir in uns? Was haben wir immer zur Verfügung? Was gehört uns eigentlich? Und heute habe ich mein Thema überschrieben mit die Reise der Braut. Weißt du, dass du auf einer Reise bist, als Braut erwählt, berufen, gesetzt und auf dieser Reise mit dem Heiligen Geist unterwegs bist und an einem Ziel ankommen wirst, nämlich das Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist das, wo wir alle unseren Platz einnehmen werden. Der Zeitpunkt wird kommen. Er kann nicht aufgehalten werden. Jeder von uns. Vielleicht treffen wir uns am gleichen Tisch. Oder wir begrüßen uns, ich weiß es nicht. Wir alle befinden uns auf einer spannenden und gleichzeitig herausfordernden Reise. Eine Reise, zu der wir berufen sind, auserwählt und mit allem ausgestattet, was wir für diese Reise brauchen. Sogar geboren für eine Zeit wie diese, in der wir unsere Reise jetzt fortsetzen. Vielleicht sagst du, ja, früher war alles besser. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich sage, ich habe so viel dazu bekommen. Ich habe so viel dazu geschenkt bekommen. Ich bin so viel mehr trainiert als vor vielen Jahren. Hey, das ist besser jetzt. Wir stehen besser jetzt und reisen besser jetzt als vor Jahren. Hineingeboren in einen Kriegszustand der Welt. als du von Neuem geboren wurdest, bist du in diesen Kriegszustand hineingeboren worden. Der Krieg tobte um deine Seele, um dein Herz, um deinen Geist. Weil der Feind wollte nicht, dass du auf einer Reise zur ewigen Herrlichkeit bist. Wusstest du, dass du sogar geistliche Ausweispapiere mit dir trägst auf dieser Reise? Oder besser gesagt, in dir. Es ist diese Identität, die du in Christus hast. Guck mal, alles geht um Identität in dieser Welt, in diesem Schrägen, in diesem Vogue-Wahnsinn. Da geht es um den Kampf der Identität desjenigen, der in diesen Kampf eingestellt ist. Wir haben eine Identität in Christus. Was für ein Vorrecht. Es ist seine Autorität, die dich berechtigt und mich berechtigt, in einem Bündnis mit ihm zu stehen, dem neuen Bund in seinem Blut. Wir sind nicht irgendwie nur so, wir laufen nicht irgendwie nur so durch die Gegend. Wir haben Ausstrahlung. Wir tragen seine Identität, Christus in uns. Das muss uns immer und immer und immer wieder bewusst werden, damit wir es mit uns tragen. Diese Ausweispapiere musst du dabei haben. Wir müssten jetzt im Hotel sogar unseren Ausweis einscannen lassen. Völlig verrückt. Du bist königlich und priesterlich. So steht es in 1. Petrus 2, Vers 9 und in der Offenbarung 5, Vers 10 wird uns sogar gesagt, dass sie über die ganze Erde herrschen. Identität, Autorität, jetzt schon hier, aber dann. Königlich berufen, mit Christus zu herrschen, Verantwortung zu übernehmen, Einfluss auszuüben und seine Salbung und Autorität auf der Erde zu tragen. Zu tragen heißt, diese Warnweste anzuhaben. Königlich zu sein ist eine große Ehre, wirklich. Aber eine noch größere Verantwortung, denn wir vertreten Jeschua, unseren König. Weißt du, das ist nicht irgendjemand, den wir mal getroffen haben und der uns eingeladen hat, mit ihm auf die Reise zu gehen, sondern er ist der König. Er ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige. Er ist dieser helle Morgenstern. Er ist, der er ist. Und wir mit ihm, er in uns, wir in ihm. Sein Reich ist ein ewiges Reich, in dem wir, zu dem wir, mit dem wir unterwegs sind. Priesterlich sein bedeutet eine Brücke der Fürbitte zwischen Gott und Menschen zu bauen. Abraham baute mit Jahwe eine Brücke der Fürbitte für Lot, damit er herausgerettet werden konnte. Du bist diese Brücke, die Menschen aus der Welt, aus der Dunkelheit, aus der Finsternis herausbringt, dass sie über diese Brücke gehen können, um zu Gott zu finden. Eine Brücke der Fürbitte. Und das bedeutet, dass wir uns selbst als lebendiges Opfer hingeben müssen. Das ist nicht ein Gedanke, der mir so unbedingt immer gut gefällt, weißt du? Der hat so viel an Aufforderung für mich, mein Fleisch zu besiegen. Weißt du, was Fleisch ist? Ich auch. So. Ich spreche nachher mit dir. Wir sind sogar berufene Reisende, Botschafter, Gesandte, Beauftragte, die beste Botschaft weiterzusagen. Gesandte an Christi Stadt. Nämlich, wir sagen den Menschen, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Das haben wir immer im Gepäck. Lass dich versöhnen mit Gott. Weil wir selbst mit Christus in Gott versöhnte Menschen sind, sollen wir Mitreisende mit uns nehmen. Du sollst gar nicht alleine unterwegs sein, sondern du sollst Leute mitreisen, die mit dir reisen werden. Verstehst du? Sei doch ein bisschen mitreisender. Hab doch mal ein bisschen mehr Ausstrahlung. Du kannst mit der Frau an der Kasse einfach ein bisschen connecten. Du kannst ihr was Nettes sagen und nicht nur die Abwicklung deiner Einkäufe auf ein Wort beziehen, nämlich Karte. Ich beobachte das immer. Du kannst ja wenigstens mal ein Bitte dazu hängen. Der Martin übt das auch noch. Wir alle sind zu diesem ewigen Ziel unterwegs, das auf uns wartet. Und wir alle werden durch dieses besondere Tor, was nur aus einer Perle gearbeitet ist, hindurchziehen. Das kann nur Gott sein, der ein Tor aus einer einzigen Perle macht. Das steht in der Offenbarung. Diese Perlentore. Ich nehme mir immer vor, wenn ich so mit dem Herrn darüber spreche, dann sage ich, also Herr, wenn ich dann komme, dann möchte ich gerade mal da dran fassen, wie sich das anfühlt. Perlentore, die Perlen der Überwinder. Du bist ein Überwinder. Du hast so viele Dinge jetzt schon überwunden, die hinter dir liegen. Du bist trainiert, du bist ausgerüstet, du bist befähigt, du bist berufen, du bist auserwählt, handverlesen, du lebst immer noch. Und du läufst immer noch. Du bist ein Zeugnis der Gnade Gottes. Stimmt's? Gott hat dich genau dorthin positioniert, in seinem Plan, damit deine Berufung auf großartige Weise erfüllt werden kann. Martin hat das gestern gesagt, das beten wir oft. Wir werden nicht eher von dieser Welt vom Vater abgerufen werden, bis wir alles erfüllt haben, wozu er uns positioniert hat jetzt. Und die Zeit der Vorbereitung liegt schon ein Stück hinter uns. Aber weißt du was, wir haben noch ein Training zu absolvieren, was vor uns liegt. Es ist noch nicht zu Ende. Du musst noch laufen. Du hast noch ein paar Runden. Genau positioniert. In seinem Plan. Du wurdest nicht zermalmt von den Herausforderungen deiner bisherigen Reise, sondern du wurdest gestärkt. Weißt du, viele Leute jammern. Ah, das war so schwierig und das war so schlimm und das war so dies und das war so das. Aber das alles hat er dazu verwendet, dich zu stärken. Du wurdest nicht verlassen in schwierigen Augenblicken von Verlusten, von Krankheitsattacken, von dem Widerstand, den der Feind immer und immer und immer vor dir aufbaut. Sondern du wurdest geläutert von Gott, mitten in den Prozessen. Du wurdest nicht vergessen von Gott und seiner Hilfe, sondern du wurdest positioniert. Das ist ein Unterschied, ihr Lieben. Du musst die Sachen umdrehen. Wenn jemand sich zu einer Reise verabschiedet, dann geben wir ihm ja meistens unseren Segen mit auf den Weg. Ja? Sei sicher, dass der Herr selbst der Garant ist, der deine Reise absichert und der jeden Angriff auf dein Leben umdrehen wird. Jeder Angriff auf dein Leben hat nur eines offenbart. Die Hand Gottes auf dir kann nicht entfernt werden. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen und er hat gesagt, ja, meine Frau wurde vom Teufel geraubt und deswegen ist sie früher gestorben. Nein, nein. Gott sagt, wenn es Zeit ist aufzubrechen und wenn deine Wohnung fertig ist. Das Wort Gottes verkündet uns in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Du bist berufen. Das war der Ratschluss Gottes. Das war nicht deine Idee, sondern er hat gewollt, dass du in seinen Plänen und Absichten läufst und zum Ziel kommst. Einen wichtigen Aspekt als Reisende und Botschafter ist der, dass wir in der Identität der Braut leben. Nun weiß ich, das ist für Männer ein wirklich ein bisschen herausfordernd. Das stimmt. Mit diesem weißen Kleid und das Kleid gewaschen und ohne Flecken und Runzeln. Flecken und Runzeln können die Männer noch nachvollziehen. Aber mit den Löckchen wird es halt schwierig. Rolf. Bei dir. Das Ziel der Braut ist, sich vorzubereiten auf dieses Ziel der Begegnung mit dem Bräutigam. Das ist doch unser aller Ziel. Wir werden alle vor ihm stehen als die eine Braut, die er jetzt zubereitet, damit alle Dinge in unserem Leben haben mit diesem damit zu tun. Das Gebet, was du gestern Abend empfangen hast, war damit. Damit dein Leben gebaut wird, damit du weiterkommst, damit du hörst, ey, Asche raus, Flamme hoch, lass das Feuer brennen. Das ist die Botschaft, die wir gestern Abend eigentlich durchbringen wollten. Und das ist die Botschaft für die Braut. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem die Braut sich ihres Auftrages, ihres Standes, ihrer Ausrichtung bewusst werden muss. Sie konzentriert sich nicht mehr allzu sehr auf ihr bisheriges Zuhause. Also konzentriere dich nicht so sehr auf die Abhängigkeiten in deinem Leben von dieser Welt, von den Dingen der Welt. Die Bibel sagt, trachte nach dem, was droben ist. Das ist die Ausrichtung der Braut. Sie konzentriert sich nicht mehr auf ihr bisheriges Zuhause, denn das ist begrenzt. Sie ist auf dem Weg in etwas vollkommen Neues, anderes, noch nie für sie Dagewesenes. Guck mal, wir können das gar nicht abgleichen. Wir haben ein Bild in den natürlichen Hochzeiten. Wir lieben das, wenn die Braut kommt. Das mögen wir, dieses Bild. Aber das hat eine Hingabe schon vorher an sich, weil sie muss sich ablösen von dem, was bisher wichtig war, von dem, was vorher war, und sich ausrichten auf das Neue, in das sie hineingehen wird. In etwas völlig Neues, noch nie Dagewesenes. Und Schritt für Schritt bereitet sie sich darauf vor. Sie löst sich von den Gebundenheiten an etwas, was bisher jetzt ihr Leben bestimmt hat. Hast du Gebundenheiten? Du musst dich davon trennen. Du musst dich davon ablösen. Die Gebundenheiten dürfen nicht deine Reise bestimmen. Sie dürfen nicht deine Identität sein. Gebundenheiten dürfen uns nicht zurückhalten. Weißt du, dann ist es nämlich nicht der Feind, der dich zurückhält, sondern dann ist das Fleisch. Alle kämpfen wir damit. Alle. Die Gebundenheiten, die müssen weg. Das ist das mit den Flecken und Runzeln. Als wir zu einem Besuch vor ein paar Jahren in Norddeutschland waren, da an der Nordsee, da gingen wir so, na, ich würde sagen, so gegen 5 Uhr etwa am Strand entlang spazieren. Und das war ein außergewöhnlich warmer Tag. Wenn du da schon mal da oben warst, dann weißt du, es ist immer irgendwie Wind, es ist immer ein bisschen kühl, du musst dir eine Jacke mitnehmen und du kannst dich da nicht wirklich zum Sonnenbaden hinsetzen. Das war ja auch nicht unser Anliegen, sondern wir wollten einfach nur am Strand spazieren gehen. Und jetzt an diesem Tag war es sehr warm und die einsetzende Ebbe war im vollen Gang und das Wasser zog sich immer mehr zurück. Du kannst das wirklich sehr beobachten. Und an manchen Stellen sah es aus, als hätte jemand Tausende von Diamanten, von irgendwie Kristallkügelchen in dieses Wasser geschmissen. Es glitzerte, es funkelte und wir konnten unsere Augen kaum davon wegnehmen. Denn alle die reflektierten das Sonnenlicht, was da war. Wir sahen, auf diesem bisschen Wasser, was sich zurückzog, stieg Nebel auf. Ein dünner Nebel, aber durch den Nebel kam Licht. Und es war eine ganz besondere Atmosphäre. Ein besonderes Lichtspektakel breitete sich vor uns aus. Ein eigentümlicher Vorgang, das hatten wir noch nicht erlebt da oben. Und es hat uns wirklich so mitgenommen. Weißt du, wie wenn du vor etwas stehst, was du nicht kennst, und dann bewunderst du das und deine Augen sind voll darauf konzentriert. Aber nicht nur das war das Ding, sondern plötzlich sahen wir ein Brautpaar. Ein Brautpaar, was mit einem Fotograf sich auf den Weg gemacht hatte, genau in dieses funkelnde Farbenspektakel mit diesem Nebel und mit diesem Glitzern sich fotografieren zu lassen. Irgendwie passte das nicht für mich. Durch den Schlick und Schlamm? Ey, auf dem Ebbeboden, du, der ist ja nicht trocken, ne? Der ist schon noch ziemlich schwarz-nass. Und dann dieser Sandstrand, in dem du nicht so leicht vorwärts kommst. Und dann dachte ich, mit solch einem Kleid sollte man ganz gewiss nicht hier sein. Wir schauten zu und beobachteten diese ungewöhnliche Szene. Tatsächlich lief doch die Braut mit ihrem weißen Brautstaat auf diese Matsche zu. Also ich sagte, ich wäre ja fast hin. Kann ich Ihnen helfen? Aber dann passierte das Wichtige. Plötzlich hob die Braut vorne ihr Kleid hoch, damit sie besser laufen konnte. Und dann hatte sie nicht ihre feinen High Heels an, sondern sie hatte richtige, fette Treter an. Stiefel bis hier. Warum? Sie wusste, wohin sie gehen würde. Sie wusste, dass das Schlick und Schlamm ist. Dass das schwarzes Zeug ist, was ihre kleinen Brautschuhchen ganz gewiss nicht zum Laufen nutzen könnten. Ich war fast erschrocken über dieses Ding. Weißt du, auf der einen Seite habe ich verstanden, dass sie diese Stiefel anhaben musste, klar, damit sie überhaupt vorwärts kommt. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, wie blöd, die Stiefel passen doch nicht zu dem Kleid. Ha? Dann habe ich überlegt, ob der Fotograf das fotografiert. Aber solche Dinge, die beschäftigen mich dann so im Gebet, und der Heilige Geist, der ist dann da und er redet mit mir darüber. Und dann hat er abends mit mir über diese Situation, über dieses Bild gesprochen. Und er sagte, dass ich seine Braut, also du und ich, die Gemeinde, wir, auch bereit machen müssen, dass es Zeit ist, das Angenehme sich feiern lassen, das Traditionelle, wie läuft der Gottesdienst, 3 Lieder so, dann das Opfer, dann die Predigt, dann ein Lied zum Ausgang. Das Feiern, weißt du, ist schön, aber es ist nicht immer dran. Und er hat gesagt, es ist Zeit, dass die Braut sich bereit machen muss, das Angenehme sich feiern zu lassen, ablegen muss. Die feinen Brautschuhe auszuziehen und die Schuhe anzuziehen, um auf dem Schlick und Schlamm, auf dem rutschigen Sand unserer Zeit einen festen und sicheren Auftritt zu haben. Du wirst nicht im Schlamm stecken bleiben, wenn du Stiefel anhast. Wir müssen bereit sein, in eine neue Zeit zu gehen, für die wir wirklich dieses feste Schuhwerk haben müssen, damit wir schnell und sicher laufen können. Deine Reise soll gesichert laufen. Weißt du? Wir müssen wachsam sein und heraustreten aus diesem Gewohnten, aus diesem Akzeptierten, und wir gehen hinein in etwas Neues. Unsere Konferenz zur Himmelfahrt wird diesen einen kurzen Worttitel tragen: Neues. Gott tut immer etwas Neues, aber es gibt diese besonderen Momente. Und weißt du was? Diese Stunden, die wir hier zusammen waren, die waren dafür gesetzt, etwas Neues in unseren Herzen zu implizieren, festzulegen, etwas Neues in unseren Gedanken aufzunehmen, Gedanken wegzulegen, Gedanken von Frustration, immer das Gleiche. Nein, Neues. Neues kommt und es hat angefangen. Die Reise der Braut. Eine spannende Reise, für die wir vorbereitet sein müssen und sollen. Und dazu brauchen wir diesen wichtigsten Ratgeber an unserer Seite, vielmehr in uns, den Heiligen Geist. Ich liebe die Werbung für ihn. Und er ist gerne bereit, unsere Reisebegleitung zu sein. Du, manchmal bietet er mir sogar an, dass er mir den Koffer abnimmt. Ich habe manchmal so Koffer, die schleppe ich mit mir. Und dann merke ich, dass mir das zu schwer ist. Manchmal bietet er mir das an und sagt, gib mir es. Im Wort Gottes wird uns ein Synonym im Leben von einem Mann gezeigt, wo es mitten in dieser Reise mit Auftrag eine wichtige Botschaft für uns zu erkennen gibt. Liebevoll, werbend, zurückhaltend und dennoch konzentriert, beauftragt und zielgerichtet. So beginnt das 24. Kapitel im ersten Buch Mose. Und dieses Kapitel, diese Reisebeschreibung, die nimmt uns mit auf eine besondere Reise, nämlich die Reise der Braut. Abraham war alt und hochbetagt. So lesen wir es da. Und dennoch war Abraham auf Brautschau. Erstaunt dich das? Muss es nicht, weil es war nicht die Brautschau für sich selbst, sondern für seinen Sohn, Isaak. Den Sohn der Verheißung. Weil Abraham auch nicht sich selbst auf die Suche machen wollte, beauftragte er einen Vermittler, einen, der diese wichtige, ganz besondere Aufgabe übernehmen würde. Und das war Eliezer. Den Namen kennst du bestimmt. Eliezer, der dienstälteste Knecht, der aber zu der Zeit noch als Erbe Abrahams irgendwie, woher er kam. Also dieser Eliezer war ja ursprünglich von Abraham so gedacht gewesen, dass er sein Erbe würde. Und da muss eine bestimmte Vertrauenshaltung gewesen sein. Ein bestimmtes Miteinander, ein bestimmtes, er wird es sein und dem kann ich alles anvertrauen. Deshalb war er gesetzt über den Haushalt von Abraham. Und dieser Eliezer, der hatte jetzt diesen Auftrag, diesen wichtigen Auftrag, eine Braut zu suchen. Abraham sandte Eliezer mit Zuversicht aus. Denn Abraham glaubte, dass Jahwe bereits die richtige Frau für seinen Sohn vorgesehen hatte. Weißt du, dass Gott davon ausgeht, dass er die richtige Braut sich ausgesucht hat für seinen Sohn? Dass wir dazugehören? Wir sind die richtige Braut für den Sohn. Nicht irgendeine Frau sollte es für Isaak sein, nein. Sondern eine, die Jahwe vorbereitet hat für diesen Sohn der Verheißung. Abraham sprach zu Eliezer: Jahwe, vor dem ich treu gewandelt bin, wird seinen Engel mit dir senden und deine Reise zum Erfolg führen. Das ist das Wort für dich. Denk am Psalm 91. Er wird seine Engel mit dir senden, dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Dienstbare Geister. Er wird seinen Engel mit dir senden, damit deine Reise Erfolg hat. Guck mal, das ist eine Proklamation. Wenn jemand auf die Reise geht, solltest du ihm das sagen: Hey, der Herr ist mit dir, damit deine Reise Erfolg hat. Eliezer, dessen Name eine starke Bedeutung hat, das finden wir in dieser Übersetzung: Mein Gott ist Helfer. Eliezer musste in einem besonderen Akt Abraham schwören, dass er zwei Kriterien für diese Brautwerbung für Abrahams Sohn an seiner Stelle eben beachten würde. Isaaks Frau durfte keine Kanaaniterin sein und sollte aus Abrahams Verwandtschaft in Mesopotamien stammen. Das waren die Bedingungen. Dieser Schwur ist schon eine außergewöhnliche Sache gewesen, aber das würde jetzt zu weit führen. Und Eliezer macht sich auf die Reise in das rund 800 Kilometer entfernte Haran im Nordmesopotamien, um die richtige Braut zu finden. Weißt du, dass Jesus sich auf die Reise gemacht hat, dich zu finden? Weite Reise. Raus aus der Herrlichkeit. Rein in den Stall. Raus aus dieser Brillanz, immer bei dem Vater, hinein in die Abhängigkeit von Menschen, die es nicht so nett meinten. Je näher Eliezer mit seiner Karawane und den Begleitern an Haran herankam, umso mehr begann er, sich Gedanken darüber zu machen, was er mit diesem ungewöhnlichen Auftrag von Abraham jetzt richtig gut machen würde und machen sollte. Wie viele Familien kamen denn jetzt eigentlich dort in Frage für die Braut, die richtige Braut, die Braut für den Sohn der Verheißung? Wie viele Frauen, wie viele Mädchen, würde denn eine vielleicht auch Isaak gefallen oder wie wäre das? Was ist, wenn er die falsche aussucht? Vielleicht waren das seine Fragen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Als er dann in Haran angekommen war und sich mit seiner Karawane am Brunnen niederließ vor der Stadt, nimmt er den einzig richtigen Weg und wendet sich in seinem Gebet an Yahweh. Wenn du nicht weißt, an bestimmten Punkten deiner Reise, wie soll das gehen, dann nimmst du den einzig richtigen Weg und wendest dich an den Herrn. Ist es nicht interessant, dass Eliezer nicht seinen Glauben nur auf Abrahams Glauben stützte? Sondern er hatte einen eigenen Glauben an Yahweh und das merkst du, dass er eine Beziehung zu Yahweh hatte, denn in seinem Gebet, weißt du, er spricht mit Yahweh. Er spricht, er hat eine direkte Verbindung zu Yahweh und er erwartete eine Antwort von ihm. Ja, er wollte seinem Herrn dienen, ja, seinen Auftrag in Ernsthaftigkeit ausführen, die Absichten des Herrn und dessen Pläne zur Vollendung kommen lassen. Und wie sein Herr Abraham verließ sich Eliezer aber auf Jahwes Leitung und er erkannte seine Führung an. Und gleichzeitig in dem Gebet bittet Eliezer um ein Zeichen. Kennst du das mit dem Vlies? Er bittet um ein Zeichen. Er möchte sicher gehen, dass seine Reise wirklich diesen Erfolg haben wird. Er bittet um ein Zeichen von Yahweh, dass er ihm in genauer Übereinstimmung die Braut präsentieren würde, um die es wirklich geht, die richtige ist. Und so betet Eliezer: Yahweh, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Also er hat schon Abraham im Blick, er will ihm schon dienen. Aber hey, ich bin jetzt hier in der entscheidenden Position. Ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Und dann kommt das, wo er das Zeichen genau beschreibt. guck mal, du musst in deinem Gebet dahin kommen, dass du schon genauer bittest, was du vom Herrn willst. Er hat damit keinen Stress. Er sagt nicht, ach naja, also weißt du, das geht aber jetzt zu weit. Sondern er ist offen, er hört dir zu. Und Eliezer betet, wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken und es sprechen wird, also antworten wird, trinke, ich will deine Kamele auch tränken, das soll die sein, die du deinem Diener Isaak beschert hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Das war sein Gebet, das war dieses Bitten um ein Zeichen. Immer in dieser direkten Verbindung mit Yahweh. Und hier wollen wir ganz kurz anhalten, um diese Bedeutung von Eliezers Gebet für uns heute zu denken. Also bete, wenn du ratlos bist. Sag nicht einfach in deinen natürlichen Gedanken, was möglich ist und was nicht möglich ist und wie du das bewertest oder nicht bewertest. Und lauf nicht zu x Leuten hin und frag sie. Das wird dich verwirren. Oder du gehst zu Leuten, wo du wirklich weißt, dass sie vom Herrn hören. Bete konkret. Das ist das, was ich gesagt habe. Eliezer lässt sich nicht einfach nur auf dieses Herr segne meinen Weg ein, sondern er betet ganz konkret. Und er weiß, dass Gott konkret bei ihm ist, da draußen an diesem Ort, an diesem Brunnen. Und dann rechne mit einer Antwort. Der Eliezer hat wirklich damit gerechnet, dass Gott ihm antwortet. Ist das nicht krass? Der hatte so eine enge Beziehung mit Yahweh, dass er mit ihm gesprochen hat und er hat erwartet, der wird mir eine Antwort geben. Und das Erstaunliche bei Eliezer passiert. Ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter von Betuel, der ein Sohn der Milka war und die Frau Nahors. Und da wird beschrieben, das ist die Richtige aus dem Hintergrund, den er eigentlich brauchte. Und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Ist das nicht genial? Ganz direkt, unmittelbar nach dem Gebet, nach diesem Fragen, kommt diese Frau daraus. Eine Gebetserhörung stand direkt vor ihm. So richtig, bäm, da habe ich es für dich vorbereitet. In der Genauigkeit nicht zu übertreffen. Sie hatte ihm Wasser gegeben und genau dann das Angebot auch noch gemacht, nämlich diese Kamele dann auch noch zu trinken. Weißt du, manchmal erstaunen mich Sachen in der Bibel. Wieso kommt die da drauf, dann zu sagen, ich gebe den Kamelen auch noch was? Und daran siehst du, dass der Herr alle diese Dinge zusammenfügt zu deinem Besten. Er bereitet die Situation vor, er bereitet die Menschen vor, er bereitet die Dinge vor, die dir dienen sollen, damit seine Pläne und Absichten hervorkommen. Eliezer bleibt in diesem engen Kontakt mit Gott. Und er ist auf Empfang. Er betet Gott an, damit sein Blick auf ihn gerichtet bleibt und er lässt sich nicht blenden. Nachdem er aber erkannt hat, dass Yahweh sein Gebet erhört hat, nachdem er erkannt hat, das ist die Frau, das ist die direkte Antwort auf mein Zeichen, auf das Vlies, was ich erbeten habe, da zögert er nicht mehr, sondern geht im Vertrauen auf Jahwes Führung einen weiteren Schritt und er holt Geschenke raus. Er holt Geschenke raus und gibt sie der jungen Frau. Und diese Geschenke, das war schon dieser Brautpreis, der bezahlt werden musste. Wir lesen dann von der weiteren Absprache zwischen Eliezer und der Familie und dass diese Familie ihn noch länger bei sich behalten will. Da sprach er zu ihnen: Haltet mich nicht auf, denn Jahwe hat meinen Weg gelingen lassen. Lass mich zu meinem Herrn ziehen. Da sprachen sie: Lass uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Diese Stelle ist besonders. In der damaligen Kultur, in diesen Zusammensetzungen war es nicht üblich, dass man die Braut fragt. Man hatte den Preis doch verhandelt. Und es war nicht üblich, dass die Braut, die Frau selber sagen konnte, ja oder nein, oder ich überleg's mir. Das ging nicht. In dieser Kultur war es wirklich etwas Besonderes, dass sie gefragt wurde. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr: Willst du mit diesem Mann ziehen? Guck mal, die kannte gar nicht den Bräutigam, ne? Willst du mit diesem Mann ziehen? Und dann sagt sie in 1. Mose 26, nee, 26, 54 bis 56, ja, ich will mit ihm ziehen. Ich will mit ihm ziehen. Es war Rebekkas eigene freiwillige Entscheidung, in diese Verbindung zu gehen. Und später lesen wir tatsächlich davon, von dieser Liebe Isaaks zu ihr und umgekehrt. Selbst das hatte der Herr doch vorbereitet, ne? Wie schön. Eliezer reist mit Rebekka ab, um sie in das Haus seines Herrn zu führen. Und draußen auf dem Feld kommt es zur ersten Begegnung zwischen der Braut und Isaak. Von ferne noch. Da ist noch eine gewisse Distanz drin. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Denn er wohnte im Negev, weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Und er blickte auf und sah und siehe, Kamele kamen daher. Er hat selbst das vorbereitet. Guck mal, wir sagen, pass auf, es wird der Ruf kommen, der Bräutigam kommt. Ich glaube, dass Isaak gebetet hatte, dass er genau in dieser Haltung der Erwartung der Braut war. Der hat nicht irgendwo gesessen und hat ein Lämmchen geschlachtet. Er hat nicht irgendwo gesessen und mit seinen Leuten irgendwie palavert, sondern der war fokussiert auf Jahwe. Und er war fokussiert, dass der Zeitpunkt kommt. Guck, der Vater bereitet deine Wohnung vor und der Zeitpunkt wird kommen, wo es heißt, der Bräutigam kommt. Und jetzt ist die Zeit des Bereitmachens. Isaak hatte diese Zeit des Bereitmachens genutzt an diesem Brunnen des Lebendigen. Du kennst diesen Brunnen aus einer anderen Story. Das war dieser Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, von der schwangeren Magd Hagar. Sie nannte diesen Brunnen in der Wüste so, nachdem ihr dort der Engel des Herrn begegnete und Gott sie in ihrer Not gesehen hatte und versorgt hatte. Die Reise der Braut in 1. Mose 24 ist ein wichtiger Punkt auf diese prophetische Bedeutung, die sie trägt, in dieser heilsgeschichtlichen Bedeutung für uns. Lies diese Geschichte, frag den Herrn, sag: Herr, erklär mir das genauer. Diese heilsgeschichtliche Bedeutung besteht darin, dass Abraham das Bild im Prophetischen als ein Hinweis auf Gott, den Vater, ist. Isaak ist der Hinweis auf Christus, den Sohn. Rebekka ist das Bild der Braut, der Gemeinde, das Bild du und ich. Und Eliezer ist das Bild des Heiligen Geistes. So wird es prophetisch gedeutet, diese Story. Isaak ist in 1. Mose 22 der geopferte und zurückgegebene Sohn. Ein deutlicher Hinweis auf Christus. Direkt danach folgt Kapitel 24 diese Brautwerbung. Geistlich gesehen folgt auf das Opfer des Sohnes, was ja der wiedergegebene Sohn ist, die Werbung um die Braut. Hey, das muss dich doch erinnern. Jesus ist geopfert worden für die Braut, für nichts anderes. Geopfert für dich und für mich. Sein Blut gegeben für dich und für mich. Der Tausch am Kreuz, das war der Brautpreis, den er bezahlt hat mit seinem Blut. Und Eliezer ist dieses prophetische Zeichen, dieses Bild für den Heiligen Geist. Ich liebe diese Story. Er spricht nicht in seinem eigenen Namen. Guck mal, der Eliezer wollte nicht ein Mädel für sich. Hey, der hätte doch sich in dieser Auswahl, die da rauskam, hätte er doch vielleicht auch an sich denken können. Das hat er nicht. Er war so fokussiert auf den Auftrag, den er bekommen hat, für den Sohn der Verheißung, alles in die Wege zu leiten, alles zu gewinnen, damit es dazu kommt. Er wollte nichts für sich, nicht für seinen eigenen Namen. Er spricht noch nicht mal in seinem eigenen Namen. Wir lesen davon in Johannes 16, 13 bis 14. So redet der Heilige Geist nicht aus sich selbst, sondern er verherrlicht den Sohn. Er suchte nicht für sich eine Braut. Der Heilige Geist sammelt keine Anhänger für sich, sondern er weist immer auf Jeschua hin und er führt Menschen zu Christus. Er betet im Ablauf des Auftrags und ist fokussiert darauf. Und so wird die Brautwerbung des Heiligen Geistes immer ein geistliches Werk sein. Guck mal, du konntest nicht zum Glauben finden, wenn er nicht in dein Herz gesprochen hätte. Es war seine Brautwerbung, dein Leben zu gewinnen. Es war seine Werbung. Es war nicht ganz deine Entscheidung, weil du gar nichts gewusst hast davon. Er hat angefangen, als wir noch in der Dunkelheit der Welt waren, um uns herauszureißen in das Licht des Sohnes. Das war das, was er getan hat. Er bleibt immer fokussiert und immer dabei, auf Christus hinzuweisen. Und er bringt Geschenke mit. Fette Geschenke. Rebekka erhält Schmuck, Gold, Gaben, noch bevor sie überhaupt Isaak gesehen hat. Das erinnert uns an die geistlichen Gaben, die der Heilige Geist der Gemeinde gibt, die er dir gegeben hat. Du hast Gaben, du hast etwas von ihm bekommen. Und weißt du was, manchmal habe ich den Eindruck, ja, der Herr hatte mir diese Gabe und diese Gabe gegeben und mittlerweile weiß ich, hey, er hat nicht nur die Gabe mir gegeben, sondern das war etwas, womit er arbeiten möchte und was er immer noch vertiefen möchte, immer noch mehr mir geben möchte mit dieser Gabe. Nicht nur, hier hast du ein Geschenk, sondern ein Geschenk mit, damit. Geschenke an dich und für mich. Der Auftrag des Heiligen Geistes ist es, Christus zu verherrlichen. Er kommt nicht, um sich selbst zu offenbaren, sondern um uns zu helfen, Jesus zu verstehen und Jesus zu lieben. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit nicht auf uns selbst, sondern er weist uns immer auf Christus hin. Er will uns verändern. Sein Ziel ist es, den Retter ins Rampenlicht zu stellen. Weißt du, es geht gar nicht um mich. Es geht auch gar nicht um dich. Es geht immer um Jeschua. Es geht um die Beziehung zu ihm. Er spricht nicht in seiner eigenen Autorität oder in seinem eigenen Namen, sondern er spricht die Worte Jesu, die Worte des Vaters im Himmel und er verherrlicht ihn. Das war dieses Gebet von Eliezer. Hey, zeig mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Korrigier mich. Rede zu mir. Ich erwarte eine Antwort. In 1. Mose 24 erzählt Eliezer immer wieder von dem Reichtum Abrahams und von Isaaks Stellung. Und er schildert ausführlich die Herrlichkeit seines Herrn. Das ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben macht. Er redet von der Herrlichkeit. Er redet davon, dass wir verwandelt werden sollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es geht um diese Herrlichkeit in deinem Leben. Das entspricht dem Zeugnis des Heiligen Geistes über Christus. Und Eliezer drängt zu einer Entscheidung, nämlich die, dass er bei der Familie nicht lange bleiben will, sondern Rebekka wird gefragt, willst du mit diesem Mann gehen? Hey, lässt dich das an etwas erinnern? Der Heilige Geist hat dieses in dir, dieses Berührtsein in dir hervorgebracht. Willst du mit Jesus gehen? Du hast den Ruf gehört, weil der Heilige Geist dich den Ruf hat hören lassen. Komm und folge mir nach. Sonst hättest du nicht geantwortet. Willst du mit ihm gehen? Und du hast geantwortet? Ich will. Ich will. Wusstest du, dass diese beiden kleinen Worte sehr entscheidend sind für dein Leben? Ich will. Für uns ist es diese Bedeutung, dass wir eine Antwort geben mussten, als wir den Ruf Jeschuas gehört haben. Du konntest nicht diesen Zeitpunkt irgendwie umgehen oder diesen Zeitpunkt verschlampern lassen. Manche haben das gemacht und sie haben es bitter bereut. Wir verpassen nie diesen Aufruf von Jeschua. Und weißt du was? Manchmal ist es so, dass er das wieder sagt. Hey, komm, folge mir nach. Ich bin's. Guck mich an. Guck nach dem, was droben ist. Nicht auf den Abhängigkeiten konzentriert bleiben. Die Reise der Braut. Rebekka verlässt ihre Heimat, ohne Isaak gesehen zu haben. Sie folgt dem Zeugnis des Knechtes, der von der Herrlichkeit berichtet hat, von diesem Reichtum. Das ist ein starkes Bild für den Glauben. 1. Petrus 1, Vers 8 betont die Liebe und den Glauben an Jesus, ohne dass wir ihn physisch gesehen haben. Wir sehen ihn im Geist, im Gebet. Er offenbart sich uns manchmal oder ganz oft. Und manchmal habe ich so Zeiten, weißt du, da... kennst du das vielleicht auch, dieser grüne Hügel? Und Jesus ist da und du gehst zu ihm und du hast diese Gemeinschaft mit ihm und manchmal sehe ich ihn. Ich will nicht sagen, er runzelt die Stirn, sondern da ist so ein ganz intensiver Blick und ich weiß genau, okay, ich habe es schon verstanden. Und manchmal ist es so, dass er mich einfach nur anlächelt und manchmal ist es so, dass er mir einen Becher reicht. Manchmal steht er neben mir, manchmal steht er etwas entfernt und manchmal sitzt er da und er lädt mich ein, mich neben ihn zu setzen. Das ist diese Offenbarung, ohne ihn physisch gesehen zu haben. Und in diesem 1. Petrus 1 geht das weiter, was zu einer unaussprechlichen, herrlichen Freude führt. Dieser Vers beschreibt eine tiefgründige Beziehung zu Jeschua, die auch in schwierigen Zeiten, in Erschütterung, in Verfolgung, in Attacken des Feindes, in Bedrängnis durch Krankheit, in all diesen schwierigen, aufgehaltenen Dingen zu erkennen ist. Er hat diesen Bestand, diese Beziehung zu Jesus hat Bestand, weil wir diesen Heiligen Geist haben, der immer wieder uns in dieser Beziehung zusammenhält mit dem Herrn. Die Reise ist ein Übergang von unserem Zuhause hier, diesem Haus, von dem Paulus spricht, in die Herrlichkeit. Geistlich bedeutet das, herausgerufen zu sein aus diesen alten Ordnungen, aus diesen alten Dingen, sogar herausgerufen aus der Welt und hineingestellt in das Licht des Sohnes seiner Liebe. In diese Zugehörigkeit zu Jeschua, dem Sohn. Was für eine Gnade. Bist du dankbar für diese Gnade auf deinem Leben? Bist du dankbar für diesen Heiligen Geist, der dir immer wieder sagt, hey, Jesus ist da. Hey, Jesus ist Herr. Bist du dankbar für diese Farbenpracht, die er in dein Leben gebracht hat? Am Ende der Reise begegnet Rebekka Isaak im Feld. Und Isaak hat dort meditiert, gebetet. Das ist echt ein prophetisches Bild. Und als sie ihn sieht, verhüllt sie sich. Das heißt, sie nimmt diesen Schleier und bedeckt sich. Das ist etwas, was du heute noch in den jüdischen Hochzeitsbräuchen findest. Manchmal auch in westlich orientierten Hochzeiten, wo dann der Bräutigam diesen oder die Braut diesen Schleier wegnimmt. Eigentlich ist es ein Bild, das Ehrfurcht ausdrückt. Ein Versprechen, ich bin die Braut, aber es ist noch nicht zu der vollkommenen Vereinigung gekommen. Und noch nicht zu einem Bund, denn der Bund wird geschlossen in dieser Hochzeitsfeierlichkeit. Dann, wenn wir mit ihm in diesem neuen Bund stehen, sein Blut gegeben für uns, damit wir in dieses neue Bündnis hineinkommen. Und was wir hier erkennen ist, Eliezer ist mehr als ein treuer Hausverwalter. Er ist ein prophetisches Bild für das Wirken des Heiligen Geistes in deiner und meiner Heilsgeschichte. Er spannt sich ein Bogen in 1. Mose 24 vom Vater über den Geist hin zum Sohn. Und die Braut wird hineingerufen in diesen ewigen Bund. Christus erwartet dich. Du bist die Braut. Du bist die Braut, die auf der Reise ist. Und du hast diesen Reisebegleiter in dir. Er redet zu dir. Er trägt dich. Er versorgt dich. Er ist der Planer der Wunder. Ist es nicht ein Wunder, dass du heute hier bist? Ist es nicht ein Wunder, dass du laufen kannst, dass du immer noch an ihn glaubst? Hey, das hast du nicht selber gemacht. Wir haben nicht so viel in uns, dass wir diesen Glauben wirklich halten können, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, der uns immer wieder dieses Brennen im Herzen gibt. Seid brennend im Geist, dem Herrn dienend. Wir können ihm nicht dienen, wenn wir nicht den Heiligen Geist in uns tragen. Dann ist es vielleicht immer so ein bisschen der Titel von ganz nett. Also wenn jemand von deiner Gemeinde spricht, es ist ganz nett, dann ist das zu wenig. Stimmt's? Dann fehlt da der entscheidende Ratgeber, der entscheidende Planer der Wunder, der entscheidende Leiter auf deiner Reise. Dann fehlt diese Ausweismappe mit der Identität. Woher du kommst, warum du berechtigt bist, in Autorität zu beten. Die Autorität, die dich berechtigt, Dämonen rauszuschmeißen. Kannst du nicht ohne den Heiligen Geist. Geht nicht. Passt nicht. Zu wenig. Einfach zu wenig. Wir haben auch keine Brautgeschenke, sondern Christus musste diesen Brautpreis bezahlen für dich und für mich. Es ist nur sein Blut, was uns berechtigt. Er hat alles bezahlt, weißt du? Wenn ich mir überlege, hey, die Liste der Vergehungen, sagen wir es doch deutlicher, die Liste der Sünden, die war lang. Und er hat sie bezahlt, unterschrieben mit seinem Blut. Und damit für ungültig erklärt. Versenkt ins äußerste Meer. Nicht mehr für mich gültig. In Ewigkeit gerettet. Ich darf hinzutreten zum Thron der Gnade. Ich darf mich in diesem Inneren, in diesem Allerheiligsten aufhalten. Nicht nur mal flüchtig gucken, ach ja, sondern aufhalten. Das ist der Obersaal. Das ist dieses Obergemach. Das ist der Ort, wo du aufgefüllt wirst. Wenn du dich da nicht aufhältst mit dem Heiligen Geist, dann ist es ganz nett. Dann ist dein Glaube ganz nett. Dann ist dein Leben ganz nett. Aber es hat kein Feuer. Wir haben gestern Abend gebetet für Feuer. Du musst das, was du gestern Abend empfangen hast, bewahren. Du musst es schätzen wie einen kostbaren Schatz. Wie eine Schatztruhe, in die der Herr neu eingelegt hat. Und zu Hause gehst du hin und machst diese Truhe auf. Und dann holst du das wieder raus. Du musst diese Augenblicke schätzen, wenn du mit ihm im Gebet bist, dass du dir anschaust, Herr, das hast du mir zugesprochen, das hast du mir gesagt, das habe ich empfangen, darin will ich laufen, das hat mich verändert und ich will, dass diese Veränderung weitergeht, weiter. Wir haben einen Spruch, Martin und ich, der heißt, wir müssen weiter. Hat uns oft geholfen. Wir müssen weiter. Du musst weiter. Die Reise ist noch nicht zu Ende. Die Reise dauert noch. Und du brauchst diese Kraft des Heiligen Geistes in den Attacken. Du brauchst es, um Mut zu haben, durch die Attacken durchzugehen, die dich ins Bett hauen. Da ist keiner vielleicht, der Hände auflegt. Aber du hast doch einen in dir, der mehr als Hände auflegt. Er ist in dir. Du bist nicht nur hier ein grünes Gewächs. Du hast Ausstrahlung, geschenkt durch den Heiligen Geist. Amen. Amen und Amen. Lass uns aufstehen. Herr, wir wollen dir danken. Ich danke dir für Eliezer, für seine Geschichte. Ich danke dir für diesen hingegebenen Knecht. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein Wort an uns. Ich danke dir, dass du diese Beziehung zwischen Christus und mir geschaffen hast. Was für ein Wunder. Und du hältst mich. Du hältst jeden von uns. Du zeigst uns den Weg. Du planst die Wunder, die wir brauchen. Du planst diese Beziehung, die wir zu Jeschua so dringend brauchen. Du hältst uns immer wieder am Brennen. Brennend in dir, brennend in dir, brennend in dir, damit wir dem Herrn dienen können. Ich danke dir, du Heiliger Geist, der Offenbarer Christi. Ich danke dir für die Autorität, die du uns gegeben hast durch das Blut des Lammes. Ich danke dir, du bist heilig. Holy. Du bist heilig. Gott, aber schickerte. Gott, aber schickerte. Lass jetzt dein Herz berührt sein aufs Neue. Dass du deinen Dank aussprichst an diesen wunderbaren Heiligen Geist. Danke ihm für seine Reisebegleitung. Danke ihm, dass er dir den Sohn gezeigt hat. Danke ihm, dass er dich hat hören lassen, dass du mit geöffneten Ohren des Herzens diesen Ruf gehört hast. Folge mir nach. Danke ihm, dass er das Brennen aufrecht erhält. Heute, morgen, übermorgen, an der Arbeit, in der Familie, in den Umständen. Seid brennend im Geist. Ich danke dir, lieber Heiliger Geist, für deine Gegenwart, ausgegossen in uns, die Braut. Ich danke dir, dass du die Braut auf der Reise begleitest. Amen und Amen.